Ihr hört Comic Review mit einem Sonderpodcast mit dem Übersetzer Klaus Jürgen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Comic Review. Diesmal ein etwas anderer Podcast, denn jemand soll in den Vordergrund gerückt werden, der sonst eher so ein wenig ein Schattendasein führt. Klaus Jürgen, der die Übersetzung für Asterix und Lucky Luke gemacht hat, und wir haben dieses Interview im Vorfeld aufgezeichnet. Wir sind Helge und meine Wenigkeit, und Helge, das war ein sehr erhellender, sehr langer Podcast. Hätten wir uns gar nicht so vorgestellt, oder?
Nee, also das liegt natürlich auch daran, dass der Klaus wirklich ein sehr, sehr angenehmer, cooler Gesprächspartner ist und echt viel zu erzählen hatte. Also gerade die Anekdoten sind total cool und wertvoll. Also freut euch auf einen wirklich schönen Podcast.
Und ich sage das jetzt mal so, weil wir hatten das Gespräch beendet, die Aufnahme lief weiter. Es gibt irgendwann am Ende eine Verabschiedung. Bleibt einfach dran. Es gibt nochmal so einen kleinen Bonusteil. Da reden wir dann doch nochmal etwas weiter. Auch nochmal sehr, sehr informativ. Und vielleicht so viel vorweg: Es wird auch eine Besprechung zu dem 95. Band von Lucky Luke geben, das gelobte Land, der hier in diesem Podcast immer und immer wieder mit angedeutet wird oder erwähnt wird. Und der kommt dann demnächst raus. Ich denke mal so in den nächsten ein, zwei Tagen, wenn ihr diesen Podcast hier zeitnah hört. Guckt einfach, der nächste Podcast, der rauskommt, wird eben die Besprechung zu Das gelobte Land sein. Und wir hoffen natürlich, euch gefällt diese Art von Interview. Uns hat sie jedenfalls sehr gefallen. Wir sind zwar auch irgendwie Fanboys, aber man kann ja von einem Übersetzer bis dato eigentlich nicht so Fanboy sein. Und ich hoffe mal, dass man auch einfach ein Gespür dafür bekommt als Leser, als Konsument dessen, dass es sich hier um, ja, wirklich Arbeit handelt, individuelle Arbeit handelt, die über das nackte 1:1 Übersetzen hinausgeht, sondern dass da wirklich halt viel Gehirnschmalz investiert wird, oder? Das ist so das Fazit, was letztlich bei uns beiden wirklich dann wahrscheinlich auch hängen geblieben ist.
Auf jeden Fall, und man kann es vor allem empfehlen, auch nachdem man vielleicht auch Das gelobte Land gelesen hat, sich das direkt vielleicht sogar nochmal anzuhören oder so. Das ist wirklich total wertvoll, weil man halt auch so viele Sachen, die einem sonst gar nicht auffallen, die man auch gar nicht wissen kann als Leser, also wie war das französische Original oder so, was gab es vielleicht für Probleme, das erfährt man alles hier im Podcast.
Gut, dann wünschen wir euch beide viel Spaß bei dem Interview mit Klaus Jürgen, das jetzt unmittelbar folgt. Viel Spaß! So, diesmal also ein kleines Special mit einem Übersetzer einer Zunft, die, wenn alles gut klappt, niemand im Blick hat, niemand darüber redet. Wenn etwas schief geht, jeder quasi die Steine aufhebt und nach ihm wirft. In diesem Fall ist es diesmal der Übersetzer von Asterix und Lucky Luke, Klaus Jürgen. Hallo Klaus Jürgen.
Hallo.
Wir werden uns in der Folge einfach duzen, weil das klingt schöner, und wenn ich dauernd so ganz förmlich bin, klingt das auch ein wenig seltsam.
Diesmal ich will jetzt einfach auch nochmal kurz ein Hallo mit reinwerfen, damit sonst ein bisschen unfreundlich, habe ich das Gefühl. Also auch nochmal Hallo von mir, Klaus.
Ja, hallo. Wie gesagt, schönen Gruß aus Frankreich.
Ja, wir sind hier aus Berlin, und Daniel, dein Ort vergesse ich immer wieder.
Echt, das vergisst du jedes Mal. Bad Salzung, die Weltstadt. Das ist doch die Stadt, die jeder in Deutschland mindestens kennt.
Nein, Quatsch. Selbstverständlich. Ja, als du gerade die Einleitung gemacht hast, von wegen jemand, auf den man dann nur Steine wirft, wenn was schief geht. Ich hatte kurz gedacht, könnte er auch der Kolorist sein. Da ist es, glaube ich, manchmal so ähnlich. Oder der Letterer, aber das ist natürlich, stimmt schon, die Übersetzer hat man meistens nicht so richtig im Kopf, aber die sind halt sehr, sehr wichtig, wie wir auch hier im Interview hoffentlich nochmal ein bisschen rausarbeiten können.
Fangen wir einfach mal ganz, 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 ganz von vorne an. Wie ist eigentlich dein Werdegang? Also Klaus, was hast du gemacht, um jetzt dort zu sein, wo du bist? Also du musst jetzt nicht vom Urschleim anfangen, aber ich denke mal an, du hast irgendwas studiert und nun bist du Übersetzer, oder?
Genau, also ich habe in Köln studiert, Geschichte. Dann habe ich diese nette Französin kennengelernt und mich ins Avernaland dann verzogen. Und dann dachte ich, was machst du hier? Übersetzer schien mir, ist eine gute Sache, weil man das überall machen kann. Und dann dachte ich mir aber, bevor du jetzt anfängst, was Schwieriges, irgendwie so Marcel Proust oder sowas anzufangen, versuch mal etwas Einfaches, vielleicht einen Comic oder sowas. Und so bin ich da reingestolpert halt. Also es hat sich dann herausgestellt, dass es gar nicht so einfach ist, aber da war es dann auch schon zu spät, dann war ich schon drin.
Hat man seine Qualitäten schon verkauft, ne? Und gesagt, hier, ich bin der Übersetzer für das Thema.
Also ich habe noch andere Sachen später auch gemacht. Ich habe auch Romane übersetzt, viele Sachbücher und so weiter. Aber ich bin immer wieder zum Comic zurückgekommen. Das hat mir auch eigentlich am meisten Spaß gemacht.
Also wenn du jetzt sagst, Comics übersetzen, ich weiß nicht, ob wir es jetzt in der Einleitung vielleicht schon drin haben, aber du hast ja nun mal sehr, sehr populäre Comics übersetzt. Ich würde gerne mal wissen, mit welchen, was sozusagen deine erste Übersetzungsarbeit war. Du hast ja wahrscheinlich nicht gleich mit den Blockbustern angefangen, oder doch?
Nein, das war ein ganz kleiner Verlag in Köln. Für die habe ich damals 5 Comics übersetzt. Davon ist auch einer erschienen, dann hat er wieder pleite gemacht. Also so ungefähr fängt man an. Also man fängt mit Kleinigkeiten an. Aber das war dann schon genug, um dann wieder an die großen Verlage zu gehen. Und also Harper Carlsen und so. Und die dann zu fragen, ob man was für die machen kann. Also man fängt klein an und arbeitet sich dann langsam Stück für Stück nach oben.
Jetzt meine ganz kurze Frage, weil das so für mich der Einstieg war. Ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, dass man Übersetzer eigentlich per se, also für mich, tut mir leid, aber halt nie so wahrnimmt, wenn sie alles richtig machen. Ist ja auch eine Auszeichnung für dich, aber halt schade, als Übersetzer nicht entsprechend gewürdigt zu werden. Ist es richtig, dass zum Beispiel Asterix, um einfach mal so ein Gefühl dafür für mich zu bekommen, Band 33, Gallien Gefahr, 2005, die erste Asterix-Übersetzung von dir war, oder gab es noch früher irgendwas von dir?
Ja, es ist die erste klassische Asterix-Übersetzung, die ich also gemacht habe. Ich war aber schon vorher ein bisschen in dem Asterix-Universum, weil ich für Harper schon Bücher über Asterix gemacht habe, zum Beispiel auch die Filmbücher über Asterix und verschiedene andere Sachen. Und ich habe auch schon das Jugendwerk, also viele Bände aus dem Jugendwerk von Goscinny und Uderzo übersetzt. Mhm. Also deswegen war ich schon etwas in dem ganzen Universum von Asterix dann drin.
Und jetzt kann man sich als Hörer ja ganz kurz fragen, ne? Also wer hat gewusst, dass diese Person seit 2005 diese Bücher übersetzt, beziehungsweise auch noch andere aus diesem Universum? Und wie gesagt, Asche auf mein Haupt, mir ist es jetzt wirklich erst, und nicht mal bei Asterix, sondern erst bei Lucky Luke wirklich aufgefallen, wo wir uns im Podcast darüber unterhalten hatten, über Kleinigkeiten, die jetzt nicht als Kritik zu sehen waren, aber die in der Übersetzung einfach Fragen aufgeworfen haben, warum nimmt man diese Begriffe oder diese kulturellen Stimmigkeiten in dieses Buch mit rein? Siehst du mal, manchmal dauert es über 10 Jahre, bis man auf den Übersetzer aufmerksam wird.
Ja, das ist bei Lucky Luke vielleicht auch ganz verständlich. Also ich mache Lucky Luke schon seit 1995. Also
noch länger. So,
ja, es geht schon ins letzte Jahrhundert zurück.
Klingt gut, ne? Ja. Womit wir bei Proust fast wären wieder.
Das macht einen aber auch nicht jünger. Das ist also schon eine lange Zeit. Aber das ist verständlich, weil Lucky Luke ja nicht den Sprachwitz so drin hatte wie Asterix. Und die ganzen Wortspiele und so weiter. Das war damals, Maurice, der mochte keine Wortspiele. Und bei Asterix stellt sich die Frage viel eher natürlich, weil das sprüht ja nur so von Anspielungen und so weiter. Jetzt ist Lucky Luke ja auch übernommen worden von neuen Zeichnern und also der Morris ist ja gestorben vor wie vielen Jahren. Seitdem macht HD als Zeichner den weiter und verschiedene Autoren. Und da kommen jetzt auch mehr Wortspiele, Wortwitz herein und das muss man entsprechend übersetzen können. Ja.
Wie ist das eigentlich bei diesen Wortwitzen? Nimmt man sich dann so Urgesteine wie Gudrun Pendorf, also die diese ersten Alben übersetzt hat und da quasi den Grundstein gelegt hat, als Vorbild? Oder nimmt man wirklich jeden einzelnen Band in die Hand und schaut sich den aus seiner Erfahrung als, ich sage jetzt mal, Franzose an und versucht es ins Deutsche zu übersetzen?
Also natürlich muss ich mich jetzt an die alten Übersetzungen von Pendorf orientieren. Also das ist ja auch, bei jedem so, dass man sich eben an große Vorbilder eben orientiert. Also Gudrun Pendorf hat ja, ich glaube, die ersten 27 Asterix-Bände übersetzt und sie hat Asterix ja groß gemacht und deswegen ist sie immer noch die große Asterix-Übersetzerin. Also ich als kleines Licht mit 5 Bänden muss mich da erstmal ranarbeiten, ja.
Mhm. Ich habe vielleicht auch nochmal, red erstmal zu Ende ruhig.
Ja, also man muss natürlich die ganzen alten Bände immer im Auge behalten. Man muss dann immer auch diese alten Bände kennen und das wird ja auch viel darauf Bezug, in den neuen Geschichten darauf Bezug genommen und so weiter. Das muss man alles also kennen und dann auch mitverarbeiten können, ja.
Genau, hier war auch eine Frage von mir, und zwar kann man ja sagen, dass die Deutschen im Allgemeinen halt eine sehr große Übersetzungstradition haben. Also man kann da auch vielleicht in den Filmbereich gucken. Jeder kennt die Filme, jetzt Bud Spencer, Terence Hill Filme, die halt sehr, sehr kreativ und sehr, sehr frei auch übersetzt wurden. Aber auch zum Beispiel Erika Fuchs ist ja so ein Name. Ich glaube, sie hat sogar ihr eigenes Museum oder so bekommen. Also dieses typische, diese Entenhausen-Übersetzung, dem Ingenieur ist nichts zu schwör und sowas, dann wirklich sogar so in den, sage ich mal, in den Sprachraum so oder in den Sprachschatz mit eingegangen ist, so eine Sachen. Also ich hätte vielleicht mal die Frage, ob du bei einer Übersetzung selber mal besonders kreativ vielleicht sein musstest oder ganz anders als das Original übersetzen musstest, damit es dann vielleicht halt im Deutschen auch als Witz funktioniert oder ob du da vielleicht eine Anekdote hättest oder sowas.
Ist eigentlich ständig, muss man kreativ sein. Also wenn man ein Wortspiel hat, funktioniert das übersetzt nur in 20% der Fällen eigentlich.
Ja, also ich bin ja selber, ich weiß nicht, ob du dich bei meinen Sachen auskennst, ich bin ja auch Comiczeichner und wir haben das auch nach Frankreich sozusagen lizenziert oder verkauft und da gab es halt auch so Beispiele, dass zum Beispiel der eine Hauptcharakter, der hieß dann Hitzkopf und so ein Wort gibt es dann zum Beispiel auch gar nicht im Französischen so richtig und er ist dann auf Französisch Allumette geworden, also Flämmchen oder Flamme, glaube ich. Und also sowas gibt es halt wirklich auch laufend und zum Beispiel hatten wir im Comic auch eine Sequenz, da wurde Silvester dann Bleigießen veranstaltet und das ist halt in Frankreich oder in anderen Ländern auch nicht üblich und wahrscheinlich sind das schon Sachen, wo man sich dann die Zähne ausbeißen kann, oder?
Ja genau, also erstens gibt es natürlich sprachlich gesehen einfach Sachen, die unübersetzbar sind, also wenn man ein Wortspiel hat, meistens kann man es gar nicht übersetzen oder es gibt dann eben, wenn ich das Wort für Wort übersetze, es gibt keinen Sinn oder ist einfach nicht mehr lustig. Oder es gibt eben Sachen, die kulturell auch bedingt sind, also eben solche Sachen wie Bleigießen, wenn man das in Frankreich gar nicht kennt, dann versteht der Franzose, der das dann liest, überhaupt den ganzen Sinn der Zähne nicht. Da muss man dann halt anpassen und versuchen dann Entsprechungen zu finden oder das so hinzubiegen, dass der Leser dann den Eindruck hat, dass er dann alles versteht halt. Und dann, was noch wichtiger ist, dann auch darüber lachen kann.
Ja, also bei Jolly Jump beantwortet nicht, das haben wir halt neulich vorgestellt. Da sind uns halt ein paar Sachen so richtig aufgefallen und es ist natürlich auch viel, viel, also noch viel witziger, sage ich mal, als die üblichen Lucky Luke-Hefte. Und ja. Da gab es zum Beispiel diese eine, vielleicht können wir da direkt mal kurz zukommen, da gab es diese eine Sequenz, wo dann von Babbo und so die Rede war. Und da hatten wir uns hier halt gefragt, weil es ja in Deutschland, ich weiß nicht, du hast gesagt, du wohnst schon über 30 Jahre fast oder so?
Ja, so 30 Jahre jetzt, ja.
20 Jahre, genau, also jedenfalls eine ganze Weile schon in Frankreich und hast du da eigentlich noch so ein bisschen diesen Kontakt zur deutschen Kultur, sage ich mal, oder so, weil, also ich kannte halt dieses Babbo und so aus so einem Hip-Hop-Song so von Haftbefehl und das ist halt sozusagen, bei uns wird es halt momentan auch öfter gesagt, so, also jedenfalls in den Großstädten und also hast du dich dann wirklich sozusagen an diesen deutschen Konventionen, am deutschen Sprachjargon so sozusagen bedient oder ist das jetzt, also wie machst du sowas da in dem Fall?
Ja genau, also die Franzosen haben ja schon seit Generationen hier eine große Bevölkerung von Immigranten aus dem nordafrikanischen Raum, aus den ehemaligen Kolonien halt. Da sind also viele arabische Begriffe eigentlich schon in die französische Umgangssprache eingeflossen. Die sind dann aufgetaucht und wenn das sowas auftaucht, dann muss man versuchen, deutsche Entsprechungen zu finden. Ne? Also ich habe, dann recherchiert man natürlich oder erkundigt sich und gesagt, man muss auch selber viel Kontakt eben mit dem deutschen Sprachraum halten, um dann eine Entsprechung zu finden. Also gibt es irgendwelche Worte aus dem Arabischen oder Türkischen meinetwegen, die mittlerweile auch ins Deutsche so eingeflossen sind, dass ein Leser die dann versteht.
Also war das hier konkret im Französischen ein anderes Wort dann tatsächlich? Oder?
Genau, ich weiß jetzt auch nicht mehr genau was, aber ja, das waren andere Wörter, ja.
Ist ja witzig, also das heißt, man muss auch an der Jugend sozusagen irgendwie probieren, dran zu bleiben, trotz allem oder es gibt ja auch immer dieses Jugendwort des Jahres und sowas, also sowas guckst du dann auch immer alles an, ja? So.
Genau, also man muss schon im deutschen Sprachbereich drin bleiben, also wenn ich jetzt 30 Jahre hier in Frankreich nur in den Bergen mich abgekapselt hätte, jetzt übersetzen würde, dann würde bei meiner Übersetzung denken, wie spricht der denn? Das ist ja.
Ja, dann wäre das immer, das ist ja, du bist ja Fesch und das ist ja Knorke, sowas in der Art, genau, dann, ne, sowas, wahrscheinlich. Ja.
Also ja. Manchmal kommt mir das unter, wenn ich dann irgendwelche Begriffe noch benutze, wenn ich nach Deutschland komme und man schaut mich dann an und sagt, das habe ich ja schon lange nicht gehört. Aber trotzdem muss man natürlich versuchen, immer am Deutschen dran zu bleiben. Das heißt, also ich muss auch viel fernsehen, lesen.
Oh nein. Und, ja, das ist doch ein ganz schöner Nebeneffekt, oder? Also wenn man jedenfalls vielleicht aktuelle, gute Sachen gucken kann, also klar, das deutsche Fernsehen ist jetzt vielleicht auch nicht immer Qualitätsfernsehen, da kann ich schon auch verstehen, dass es Arbeit werden kann.
Manchmal muss man auch einfach nur irgendwelche Sendungen, selbst wenn sie halt nicht so sind. Meine Frau schaut mich dann auch immer an, also wenn ich über Internet irgendwas sehe und ich sage, ich muss aber mich ab und zu da mal reinklinken.
Topmodel oder sowas dann, ja? Oder?
Ja, sowas. Also okay. Deutschland sucht den Superstar, muss man ja auch mal gesehen haben, um zu wissen, worüber man dann spricht und so weiter.
Was ist für dich eigentlich das Spannendere? Also so, ich sag mal, wortwitzarme Sachen zu übersetzen oder schon die Sachen, wo es auch eine gewisse geistige Herausforderung ist, ein schönes Pendant für diesen Wortwitz, für dieses Wortspiel zu finden?
Ja, natürlich ist es immer besser, wenn eine Herausforderung da ist, also wenn man einen Asterix hat und man muss da bei jeder Blase dann kämpfen, um dann irgendwas zu finden, das ist natürlich am interessantesten dann für einen Übersetzer.
Wie ist das, weil du die Blase gerade ansprichst? Sind die vorgegeben? Also heißt das, du hast nur einen Raum X frei, um auch dein Wortspiel oder deinen Satz dort einzubauen? Oder werden die Blasen hinterher gestaltet?
Genau, das ist, wenn man Comics übersetzt, eigentlich das oberste Gebot. Das heißt dann, es muss noch in die Blase reinpassen.
Und trotzdem noch sinnvoll sein, ne?
Ja, das ist eben die Schwierigkeit beim Comic-Übersetzen. Wenn man Prosa übersetzt, hat man diese ganzen Probleme ja nicht. Mhm. Also wenn ich Prosa übersetze und da ist ein Gag, also ein Witz, dann kann ich irgendeine Entsprechung dann suchen. Im Comic hat man dann immer das Problem, es muss ja noch in die Blase passen. Also man hat also die Länge des Satzes schon vorgegeben. Da ist dann die Schwierigkeit, dass die deutschen Wörter auch sehr lange sind.
Ich wollte gerade fragen, wir kennen das ja, also ich persönlich kenne das nur aus dem Englischen, wo manches sehr komprimiert dargestellt wird, also auf Textbasis, und wenn man das versucht ins Deutsch zu übersetzen, explodiert das manchmal so für mich. Wie ist das beim Französischen? Oder ist das?
Ja, ist ähnlich. Also das Französische ist nicht ganz so extrem wie im Englischen. Englischen hat ja sehr kurze Wörter. Aber wenn man einen Text 1:1 aus dem Französischen übersetzt, hat man normal 15-20% mehr Text, also eine 20% mehr Länge. Mhm.
Also bei Jolly Jumper antwortet nicht, da sind ja manchmal die Texte auch sehr, sehr groß gestaltet und ich glaube, die Schriftgrößen haben auch relativ stark variiert, aber ich glaube, das war eh einfach ein Sonderfall, ne? Dass da auch ja, der Text ein bisschen anders.
Genau, also natürlich kann man dann ein bisschen quetschen, also die Letterer, die können dann natürlich auch ein bisschen den Schriftgrad manchmal etwas kleiner machen oder den Text ein bisschen mehr in die Blase so reinquetschen, das also ein bisschen variieren kann man schon, aber trotzdem ist dann immer eine Grenze da, also das muss in die Blase reinpassen einfach. Mal ein Beispiel, also wenn man jetzt sagt, jemand fährt durch Paris und er kommt an Matignon vorbei. Jeder Franzose weiß, Matignon ist der Sitz des Ministerpräsidenten, ja. Aber ein Deutscher weiß sowas nicht. Dann kann man, wenn ich jetzt einen Roman mache, das einen kleinen Nebensatz einflechten. Also der fährt an Matignon vorbei, den Sitz des Ministerpräsidenten und so weiter und so fort. Kein Problem, das versteht dann der Leser, was da passiert und liest dann einfach weiter. Aber im Comic geht das eben nicht. Da muss man eben kreativ sein und versuchen, irgendwelche Lösungen zu finden. Wie kann ich das jetzt hinkriegen, dass der Leser trotzdem noch versteht, was dann passiert? Oder
stehen Sie also, das ist konkrete Beispiel? Oder also gab es genau mal diesen Punkt oder ist das gerade aus der Luft gegriffen?
Das war jetzt aus der Luft gegriffen.
Hast du vielleicht mal ein konkretes Beispiel? Sowas ist total interessant, glaube ich, auch für die Leser, dass sie das vielleicht selber mal wiederfinden in den Büchern, wo es sowas Ähnliches vielleicht mal gab.
Konkret. Wenn Sie zum Beispiel jetzt den letzten Lucky Luke Band nehmen, dann, das ist das gelobte Land, da die Geschichte ist ja die, dass Lucky Luke da eine jüdische Familie durch die Prärie begleitet und da hat man permanent dann Anspielungen an die Juden, vor allem die französischen Juden und so weiter. Und man könnte dann gerne, man möchte am liebsten dann sagen, dauernd immer so ein kleines Sternchen machen und dann so eine Notiz unten dran machen, aber das geht halt nicht. Dann ist das nicht mehr lustig auch, ja. Also der Leser will ja nicht unbedingt immer dann noch eine Latte unten an der Seite dran haben. Konkret, was war das konkret jetzt? Zum Beispiel genau die Schwarzfuß-Indianer da, Blackfeet. Die, also Lucky Luke reitet mit der jüdischen Familie durch die Prärie und sie treffen auf amerikanische Soldaten und der Offizier sagt, ich rate ihn davon ab, weiterzureiten. Hier fängt das Territorium der Blackfeet an. Und Lucky Luke sagt dann, ich dachte, die sind nicht mehr auf dem Kriegspfad. Und der Offizier sagt, die Schwarzfüße sind immer auf dem Pfad. Ich sage, das ist jetzt, wenn man das so übersetzt, bringt man sich halt komisch. Man liest das dann weiter, aber für den ein Franzose liegt dann vor Lachen auf dem Boden, weil die Algerien-Franzosen, die nannten sich die Schwarzfüße, les Pieds Noirs.
Okay.
Und nach dem Algerienkrieg mussten die ganzen Algerien-Franzosen eben nach Frankreich zurück, darunter auch die ganze jüdische Gemeinschaft, die da in Algerien gelebt hatte. Und die Juden haben sich in Paris vor allem um eine Straße, die heißt sich Le Sentier, der Pfad, angesiedelt. Also wenn sie da nach Paris gehen, auf dem Le Sentier, das ist dann wie sind das kleine Jerusalem. Also da sind nur jüdische Geschäfte und so weiter.
Ist also, ja witzig, weil irgendwie auch interessant, dass eigentlich so ein Lucky Luke, man würde ja jetzt denken, dass gerade, also vielleicht jetzt nicht komplett international, ich glaube in den USA ist es jetzt zum Beispiel nicht so groß, aber auch Deutschland ist ja ein Riesenmarkt und auch, ich glaube in anderen Märkten ist es auch ziemlich groß und dass man da wirklich eigentlich das komplett auf den französischen Markt dann auch nur so, also dass man gar nicht sozusagen an internationalen Erfolg da richtig denkt und das irgendwie probiert, so eine Insider-Gags draußen zu lassen, sondern wirklich auch einfach die Geschichte, wie sie erzählt werden will, erzählt wird. Das ist ganz interessant auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, deswegen sind die aber auch noch so erfolgreich, weil da wirklich Autoren hinterstehen, Autoren, die ihre eigene Geschichte schaffen. Also man hat jetzt natürlich Nachfolger gefunden für Lucky Luke, genauso wie für Asterix jetzt. Ja, das sind Ferry und Konrad, die Asterix weitermachen. Das Intelligente ist dabei, dass man nicht versucht hat, jetzt ein Produkt daraus zu machen, zu sagen, also wir Asterix ist jetzt ein Riesenmarkt, Lucky Luke genauso international, wir müssen jetzt eine Kundschaft bedienen, man macht ein Produkt dann daraus, ja.
Stimmt, ja.
Aber die Frage ist doch dann, oder umgedreht, das heißt ja, dieser konkrete Schwarzfüßler-Witz, wobei ich diesen Terminus halt auch kannte, weil die auch den Autobahnen ganz oft zu sehen waren, die Algerier, daher kannte ich den Begriff, den nimmt man ja aus dem Comic für die deutsche Variante nachher raus. Genau. Heißt das umgedreht, dass du manchmal auch Witze reinbringst wiederum, die in der französischen Ausgabe gar nicht so geplant waren?
Ja, genau. Also da habe ich mal hin und her überlegt, wie kann man das jetzt hinbekommen und so weiter und habe dann einfach den Indianerstamm umbenannt in die Cree, also die Cree-Indianer gibt es und das gibt dann eben auch wieder einen Witz, wenn man dann sagen kann, ja, die sind auf dem Kriegspfad und der Offizier kann dann sagen, aber ich rate Ihnen dann davon ab, dieses Krisengebiet zu betreten. Stehen Sie also.
Okay, also ein paar Mal Krieg, so, ja, genau. Ja. Das ist auch beim Lesen auf jeden Fall aufgefallen. Das war auch ganz relativ, also echt kreativ so. Aber wie ist das eigentlich dann? Ich habe gesehen, es gibt ja auf jeden Fall auch eine Redaktion. Den einen Redakteur kenne ich sogar, den Michael Grünewald, mit dem haben wir auch damals zusammengearbeitet bei Carlsen. Ist es dann so, dass man da die ganze Zeit so Hand in Hand und darüber diskutiert über so eine Sachen? Oder wie funktioniert genau die, also jetzt sozusagen der tägliche Job, wie funktioniert das?
Also bei Lucky Luke ist es nicht ganz so aufwendig. Also das wird wahrscheinlich aufwendiger werden, weil wie gesagt, die Wortwitze nehmen da sehr zu in letzter Zeit. Also es ist nicht so Hand in Hand. Also ich mache meine Übersetzung, ich feile das aus und so weiter. Dann gebe ich das ab dann nach Berlin. Und in der Redaktion wird das natürlich korrigiert und redigiert und dann sprechen wir nochmal darüber, ob da irgendwelche Änderungen vorgenommen werden sollen und so weiter. Das wird wohl Punkt für Punkt dann durchgegangen, dann was geändert wird oder nicht. Ja. Weil manche Gags, ich sitze hier in meinem Stübchen, ich denke mir was Lustiges aus. Aber funktioniert das dann wirklich? Das kann man eben nicht so abchecken. Ja? Und manchmal, wenn dann der Redakteur sagt, das kapiert aber keiner oder das ist einfach nicht lustig, dann normal, also sieht man das ja auch ein und sagt dann, ja gut, dann enden wir das. Also es ist schon beim Asterix noch komplizierter. Ja, da wird dann wirklich hin und her immer abgeprüft, gecheckt und so weiter, ob die Gags funktionieren und so.
Wie früh kriegt man dann zum Beispiel den neuen Asterix? Weil ich habe immer das Gefühl, dass der sogar, also jetzt nicht wirklich zeitgleich, aber schon relativ zeitnah immer in Deutschland auch erscheint. Also ist das so, dass man dann schon viel früher die ersten Seiten bekommt und schon anfängt zum Übersetzen?
Genau, Asterix ist ja so ein großes Ding, das wird sogar zeitgleich veröffentlicht.
Ja.
So, die Sache ist so, dass das wirklich am selben Tag in ganz Europa überall in die Buchläden kommt.
Warten die also alle auf dich, sagen die dann immer, hier Klaus, machen wir jetzt hin mit der Übersetzung, wir müssen es rausbringen. Ist das dann tatsächlich sowas? Genau. Also richtig Zeitdruck, ja?
Ja, ja, okay. Das ist, wie gesagt, also das muss ja an dem Tag, der Stichtag, steht dann schon fest. Also der Verlag in Paris, der französische Verlag, der sagt dann halt, das wird jetzt, ist jetzt dann und dann fertig. Da wird schon, also 2 Jahre vorher schon gesagt, also das erscheint dann am 19., ich glaube, das ist jetzt der 19. Oktober oder so, der nächste Asterix-Band.
Also wie lange hast du dann
dran?
Genau.
Wie lange hast du dann im Durchschnitt Zeit, so ein Buch zu übersetzen? Also wie muss man sich das vorstellen, so als Außenstehender?
Und also das geht dann so, dass die natürlich dann erstmal die Autoren das fertig bekommen müssen und dann bekomme ich halt das Manuskript und dann arbeite ich daran. Aber der Verlag in Deutschland, der muss ja natürlich dann, hat auch schon Stichtage, der muss schon sagen, also ab da muss es beim Drucker sein, weil Startauflage, ich weiß nicht, 1, so und so viele Millionen Exemplare, das will ja auch gedruckt sein. Das heißt, ab dann und dann muss dann das fertige, die fertige Übersetzung einfach vorliegen. Ne? Das muss dann zum Letterer und so weiter. Also es gibt dann auch schon echte Stichtage, ja.
Aber es ist ja auch echt ein bisschen unfair dann sozusagen, weil du bist ja sozusagen das schwächste Glied dann in der Kette oder das letzte jedenfalls und alle, ja. Also wie soll ich sagen, ich kenne das zum Beispiel, der Autor, mit dem ich zusammengearbeitet habe, der hat halt vorher für Mosaik auch einiges gemacht und der hatte da zum Beispiel erzählt, dass es bei den Comics das auch ganz oft so ist, dass die Zeichner dann so weit schon zurückliegen und dann nachher zum Beispiel der Kolorist oder so, der muss das dann alles in 2 Tagen fertig machen, weil die Zeichner halt alle ihre Zeit überziehen und wahrscheinlich ist es ja bei dir genauso, ne? Also wenn, also da denkst du dir wahrscheinlich auch, ja, ich würde ja gerne übersetzen, aber jetzt muss auch mal der neue Kram wieder langsam kommen, oder?
Ja, ähnlich. Stimmt natürlich. Also ich habe mir mal ausgerechnet, also für einen Asterix würde ich normal 4 Monate brauchen, um das stressfrei und so weiter dann zu übersetzen. Also wenn man sagt 40 Stunden die Woche oder so. Und normal habe ich dann meine 2 Monate oder so und
boah.
Oder es geht dann da drunter noch und so weiter. Ja, dann muss man halt durcharbeiten, ja.
Wie ist das eigentlich bei Asterix dann zum Beispiel? Also ich stelle mir das halt unheimlich auch stressig vor, wenn dann neue Figuren reinkommen, die dann immer diese berühmten, schönen, klingenden, eigenen Häuptlingsnamen oder Figuren haben, die halt als Leser auch immer so fantastisch sind. Und dann sitzt man da mit diesem Stress, man sagt, wie du schon sagtest, dieses Umgangssprachliche bekommt man relativ schnell in den Griff, aber gerade diese Wortspiele und wenn man dann so Figuren hat, die im Französischen halt einen bestimmten Eigennamen hat und man muss sich da was Kreatives, Eigenes ausdenken, hast du dann schon eine Liste an zukünftigen Namen, die du vielleicht mal irgendwann unterbringst oder musst du dann wirklich für jeden Band aufs Neue dir was ausdenken?
Ja, eigentlich denke, also natürlich hat man mittlerweile, wenn man jetzt über 10 Jahre Asterix gemacht hat, eine Liste von meinetwegen Namen auf X oder Us oder so, obwohl es jetzt bei den Galliern und bei den Römern immer schwieriger wird. Es ist ja dann aber auch so, dass wenn man neue Namen, wenn neue Figuren eingeführt werden, dann muss der Name auch dazu passen. Und meistens oder sehr oft hat man dann keinen passenden und muss sich dann was ausdenken halt. Da, das ist eben das Kreative, deswegen braucht man halt so lange.
Das war ja auch die Intention, wenn du sagst, also wie Helge schon sagte, ne, du bist dann wirklich das letzte Glied, also an dem es nachher hängt und alle anderen lassen sich Zeit. Und aber von dir verlangt man, dass du an dem Stichtag fertig bist und dann gibt es halt wenig Spielraum.
Ja. Ja, und vor allem, wenn es dann nicht nur um einfach die Masse geht, sondern um diese kreativen Entscheidungen, also andere Gags finden, andere Namen finden. Und das unter Stress ist wahrscheinlich auch, also da hilft es auch nicht, wenn man dann sozusagen den ganzen Tag durcharbeiten muss oder am Wochenende arbeiten muss. Man braucht ja für Kreativität, das weiß ja jeder, auch ab und zu mal einfach ein bisschen Schlaf oder ein bisschen Ablenkung, ein bisschen was anderes eigentlich. Ne?
Ja, aber für mich ist wichtig schon, dass man sich richtig reinkniet in die Sache. Also
ja, das stimmt.
Wenn sowas ansteht, also ein großes Projekt wie Asterix halt, dann sperre ich mich ein und sage meiner Frau Tschüss, die nächsten 2 Monate siehst du mich jetzt nicht mehr. Und das Wichtigste ist halt, dass man sich da richtig hineinversetzt in dieses ganze Universum und dann da reinarbeitet. Also es geht dann so, dass man dann wirklich ja doch den ganzen Tag dann durcharbeitet. Manchmal schlafe ich dann halt ein und wache auf und habe dann eine Idee, weil man Der Kopf arbeitet im Schlaf anscheinend weiter, wenn man da an etwas herumgeknapst hat und gearbeitet hat und schläft darüber ein, dann hat man auch manchmal die zündende Idee. Ja, also es gibt da kein Rezept einfach, dass man sagen kann, so und so macht man das. Es gibt natürlich einige, Tricks, die man dann irgendwann drauf hat. Also wenn man jetzt Wortspiele sich sucht, also zu einem bestimmten Thema dann sucht, dann geht man die Wörterbücher durch, macht Listen von Wörtern, Begriffen oder versucht dann die irgendwie da reinzufummeln. Aber es ist dann halt doch zum großen Teil eben einfach nur so manchmal Kreativität. Also man weiß nicht, warum das manchmal kommt, aber es kommt halt so.
Gibt es eigentlich Bücher, worauf du dann besonders stolz bist? Also auch im Nachhinein, so sagst du nach mit einem Abstand, das war mir besonders gut gelungen oder das empfehle ich immer wieder dann?
Ja, ich bin eigentlich immer bin immer besonders stolz auf den letzten Band. Das ist wahrscheinlich, weil man immer drin sitzt und danach schiebe ich das dann auch immer wieder schnell beiseite und denke nicht mehr dran. Mhm. Das Schlimmste ist eigentlich, sich irgendwann, wenn das einmal gedruckt ist, sich dann zu sagen, bist du doof, der und der Gag, der wäre super gewesen oder so. Ja. Deswegen denke ich dann überhaupt nicht mehr an die alten Bände, sondern schiebe die mal gleich wieder weg.
Aber die Übersetzung ist dann auch in Stein gemeißelt. Es gibt dann nicht so, sagen wir nach 10 Jahren nochmal eine neue Übersetzung oder eine geringfügig korrigierte Übersetzung. Bei diesen Asterix und Lucky Luke Bänden ist das dann fertig,
ja,
ist fertig.
Das ist fertig, ist fertig, ja wirklich. Also ich hatte auch schon mal angefragt, ich hatte schon mal gesagt, man könnte vielleicht mal vor allem die ersten Asterix-Bände vielleicht mal überarbeiten. Ist keine Kritik an Frau Pendorf, das ist jetzt über 50 Jahre her, dass die erschienen sind. Man könnte vielleicht mal einige Begriffe vielleicht an das geänderte Deutsch anpassen oder so, aber das geht absolut nicht.
Die sind heilig, ne?
Das ist heilig, ja. Da kann man also kein Wort dran verändern oder so.
Wie ist das dann eigentlich? Guckst du dann, dass du, sag mal so, nicht ganz so den Zeitgeist triffst, sondern mehr so, ich sage es mal im Vergleich, klassisch schwarzer Anzug wählst, also irgendwas, was auch in 100 Jahren noch funktioniert, rein sprachlich? Oder wie
wählst du das für dich? Sache. Also es muss natürlich einerseits oft an die heutige Zeit angepasst sein. Das ist schon per se, gerade Asterix nimmt ja auch Themen auf, die unsere heutige Zeit betreffen.
Ja, es war immer politisch, auch damals immer schon, ne?
Ja, also jedenfalls nicht so aktuell politisch jetzt im Sinne von Politik, sondern Themen der Zeit.
Zeitgeist,
also,
genau.
Und diesen Zeitgeist muss man natürlich dann treffen. Andererseits darf man also jetzt nicht so aktuell sein, also auf so solche aktuellen Ereignisse Bezug nehmen oder zum Beispiel auch Szene-Ausdrücke benutzen, von die dann nach, sag mal, 5 Jahren schon wieder völlig unbekannt sind. Also das soll schon so sein, dass man sagt, man kann, also in 20 Jahren will man den Lucky Luke noch lesen und verstehen und drüber lachen können, ohne dass man dann sagt, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wovon hier jetzt die Rede ist.
Das hatte ich ja bei unserer Besprechung bei Jolly Jumper schon, also antwortet nicht schon gesagt, dass mir persönlich diese Ausdrücke, die Helge gerade vorhin mal angeführt hatte, dieses Babo oder dieses Walla, mir zwar aufgefallen sind, ich mir dann als Leser in dem Moment, weil ich sie gar nicht kannte, so ein kleines Sternchen gewünscht hätte, aber trotzdem ist es halt so gemacht aus dem Kontext heraus, passt diese Szene, dieser Dialog ja dann trotzdem, auch wenn ich nicht weiß, was es eben konkret bedeuten soll oder worauf es angespielt ist.
Man kann heute natürlich auch ein bisschen freier sein, weil heutzutage hat ja jeder ein Smartphone in der Tasche oder
stimmt schon.
Den Computer in der Nähe und kann googeln, was ein Begriff bedeutet. Das habe ich dann auch genutzt, zum Beispiel in der Szene, als im Gefängnis, als die Daltons den Lucky Luke nicht erkennen. Da gibt es da so einen Gefängniswärter, der sagt, es ist doch komisch, dass die Daltons, anscheinend stellt sich raus, dass die Daltons die Farbe nicht erkennen. Also von Lucky Luke und von seinem Halstuch und so weiter und deswegen den Mann auch nicht mehr erkennen, weil er ein anderes Hemd anhat. Und anscheinend, ganz offensichtlich sind die Daltons also farbenblind. Das ist jetzt in Französischen ein Gag, weil Farbenblindheit heißt Daltonismus auf Französisch. Und der Wärter, der Gag ist halt, der kommt dann zu Lucky Luke und sagt, ist doch komisch, die Daltons, dass die mit den Farben. Ja, wieso? Ja, weil, und dann sucht er die ganze Zeit diesen Begriff, der Leser aber weiß die ganze Zeit, ach, das ist ja Daltonien, also das ist halt farbenblind, das eben diese Anspielung. Das funktioniert im Deutschen absolut nicht.
War trotzdem eine witzige Szene, weil irgendwie. Ist natürlich noch viel witziger im Französischen dann bestimmt, aber ist trotzdem gut geworden.
Ja, der Witz im Französischen ist, dass der Wärter dauernd sagt, die Daltons, die sind Dalmatiner, versucht auf diesen Begriff zu bekommen, also Daltonien, den der Leser also sofort auf der Zunge hat. Aber im Deutschen, wie gesagt, funktioniert das nicht. Deswegen habe ich gesagt, lege dem die ganzen Fachausdrücke für Farbenblindheit. Es gibt nämlich anscheinend ein ganzes Dutzend von verschiedenen Ausdrücken, so wissenschaftlichen Ausdrücken da, in den Mund. Und zum Schluss kommt dann raus, die haben Daltonismus. Den Ausdruck gibt es nämlich auch. Und diese ganzen anderen Ausdrücke, die kann dann der Leser, wenn er sein Smartphone zückt, was heißt das denn? Ich weiß jetzt auch nicht mehr genau.
Achromatopsie, genau. Rotanopie.
Das sind also alles Ausdrücke, die es wirklich gibt, die man also dann googeln kann und die irgendeine Form von Farbblindheit beschreiben.
Also Daltonismus heißt auch Farbenblindheit in Deutschen?
Genau. Das ist die Rot-Grün-Schwäche.
Das ist eine Rot-Grün-Schwäche. Und also diesen Ausdruck gibt es auch, also das ist ein wissenschaftlicher Ausdruck natürlich, den die meisten Leute überhaupt nicht kennen. Also das wäre dann der Gag halt, dass die dann das alles googeln können und dann auch zum Schluss dann eben dieser
kleine jedes Gag. Mal richtig eigentlich sozusagen. Genau. Idee gewesen.
Also das erfordert, deswegen, also ich lege die Comics auch so an, dass jemand den Band Lucky Luke, Asterix normal lesen kann. Also das ist jedenfalls Idealfall, dass man die Geschichte lesen kann, drüber lacht und so weiter, dass man dann eventuell den Band aber auch ein zweites, drittes Mal zur Hand nehmen kann und danach immer noch andere Kleinigkeiten dann findet, mit kleinen Gags, die man gar nicht beachtet hat, die also beim näheren Überlegen und so weiter dann auch wieder einen Gag bringen, ne?
Auch so ein bisschen vielleicht wieder dieses Prinzip wie bei den Simpsons, dass es Sachen gibt, über die die Kinder halt lachen und Sachen, die Erwachsenen dann auch noch finden können. Sowas vielleicht auch, oder?
Genau. Und also das soll wirklich so angelegt sein, dass also jemand mit 8 Jahren den Lucky Luke, den Asterix lesen kann, darüber lacht, den dann mit 17, 18 wieder zur Hand nimmt und dann was neue Sachen drin erkennt und darüber lacht und dann vielleicht auch noch mit 40, 50 oder 60 wieder liest und dann auch wieder ganz andere Sachen wieder drin erkennt. Ja.
Gibt es eigentlich für dich als Übersetzer dann auch Vorbilder anderer Übersetzer, an denen man sich orientiert? Und wenn ja, warum? Also nicht, warum es Vorbilder gibt, aber warum man dieses als Vorbild genommen hat oder diesen oder jenen?
Ja, wie gesagt, die Namen sind ja schon gefallen. Also für mich ist einfach Gudrun Pendorf und Frau Dr. Erika Fuchs, das sind meine großen Vorbilder, weil die Übersetzungen geschaffen haben, die praktisch zeitlos sind, also die man immer wieder noch lesen kann, ohne dass es aufstößt, dass man aneckt und immer wieder drüber lacht. Ja. Also natürlich orientiere ich mich da dran, aber natürlich versuche ich auch eigene Lösungen dann zu finden. Also man muss ja eigene Lösungen finden jedes Mal. Und aber das Ziel ist halt, etwas zu schaffen, das der Leser dann auch in 40, 50 Jahren noch zur Hand nehmen kann und lesen kann und drüber lachen kann, ohne da zu denken, ach, das ist jetzt aber altertümlich oder so weiter. Mhm.
Redet man denn dann auch mit den Originalautoren eigentlich oder ist es jetzt so klar getrennt, dass du jetzt als Auftraggeber halt Egmont oder IAPA beziehungsweise hast und dann eigentlich nur das deutsche Redaktionsteam mit dem darüber redest oder redet man noch mit dem Originalverlag sozusagen oder dem Autor?
Ja, begrenzt. Also natürlich habe ich große Freiheiten, also die Verlage, der Verlag in Frankreich oder die Autoren, die wissen auch, dass sie da vertrauen müssen und die sagen mir auch, mach du, wie du das denkst. Bei Sachen, wo ich jetzt wirklich in den Text eingreifen muss, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt die Blackfoot-Indianer umbenennen muss in einen anderen Stamm, dann das ist doch ein ziemlich großer Eingriff dann in den Text, dann frage ich natürlich den Autor, ob er damit einverstanden ist. Also das wird schon abgescheckt und abgeklopft und so weiter.
Gibt es denn da so eine Puristen irgendwie? Also ich weiß nicht, ob du jetzt so, weiß nicht, Amazon-Kritiken oder überhaupt vielleicht in Comicforen oder so. Also gibt es da irgendwelche Typen, die dann vielleicht schreiben oder das kritisieren und dann sagen, ach, das im Französischen ist ja viel schöner oder so. Also mir kommt es manchmal so vor, auch bei den Filmen, dass irgendwie, obwohl die Synchronisationsgeschichte in Deutschland jetzt halt so groß ist und eigentlich, glaube ich, auch wirklich alle super Arbeit leisten, dass irgendwie die Leute immer sagen, nee, ich gucke das im Original. Und dass die sich dann auch, also es ist immer irgendwie was Besseres und so. Und dass es da auch irgendwie welche gibt, die dann so eine Sachen rausstellen vielleicht. Ja, das ist jetzt hier schlecht übersetzt oder das ist nicht lustig oder sowas.
Das gibt es immer. Also es gibt, gerade wenn man bekannte Sachen halt macht wie Asterix, dann Diskussionen in Foren und da findet man alles. Also,
und guckt man sich das auch noch an oder nicht? Oder ignoriert man das
dann? Ich schaue mir das schon an, um auch zu wissen einfach, was gefällt den Leuten, was gefällt den Leuten nicht. Ne? Also es geht ja nicht darum, dass ich hier da mein Ding durchdrücke um jeden Preis, sondern das soll halt den Leuten gefallen. Ja?
Aber meistens ist es doch so, dass die Leute immer schreiben, was ihnen nicht gefällt und was gefällt, das nimmt man halt so hin oder lacht dann halt dann rüber. Und so ähnlich wie halt Daniel in der Einleitung gesagt hat, dass man den Übersetzer oft gar nicht mitbekommt und dann nur, wenn halt was schlecht übersetzt ist oder kriegst du auch viel Lob sozusagen. Dann
doch, halt. Also natürlich manchmal oft schreiben die Leser einfach nur, dass sie halt wahnsinnig gelacht haben über das und das und so weiter. Sie sagen nicht dann, der Übersetzer war jetzt gut, aber wenn gesagt wird, also der Gag war super und so weiter oder auch in Rezensionen, wenn im Spiegel dann steht, bei der Asterix-Übersetzung, der Gag, das war wirklich großes, da hat der Autor was ganz Tolles gemacht und man sagt sich, ach, das war ich aber. Dann geht man nicht hin und sagt da, nennen Sie meinen Namen, sondern man sagt einfach, ja, sowas ist dann, das kannst du dann später auch wieder neu bringen, also das kommt gut an und so weiter, ja.
Aber da bist du wahrscheinlich ja auch recht glücklich über das neue Team bei Asterix, weil die sind ja jetzt allgemein total gut weggekommen und es gab ja eine Phase, wo Asterix dann eher immer kritisiert wurde, so, und jetzt ist ja, glaube ich, sind ja wieder alle Medien sind sich ja, glaube ich, wieder einig, dass das wirklich total coole neue Comics sind, ne?
Ja, natürlich ist es einfach gut, dass Asterix weitergeht und auch, dass die Autoren gefunden haben, die jetzt das Niveau halten können und so. Ja, ist normal. Also der Uderzo hat ja die Serie selber weitergeführt, noch 25 Jahre lang. Er hat selber auch gesagt, dass er seinen Partner, also den Goscinny, der gestorben ist, immer vermisst hat und auch bei der Arbeit vermisst hat. Und Beim letzten Band, den Uderzo noch selber gemacht hat, war er schon weit über 80.
Wahnsinn, ja.
Ja, das ist Wahnsinn, dass der Mann überhaupt so lange da arbeiten kann und das macht. Und das hat der hat ja auch die Serie weiter über Wasser gehalten und so. Das muss man ihm anrechnen und so. Aber jetzt geht es halt mit neuen Autoren weiter. Das ist natürlich immer was Gutes, ja.
Mal noch eine indiskrete Frage. Wir müssen das auch nicht auf irgendein Buch oder auf einen Comic festmachen. Gibt es auch manchmal Übersetzungsarbeit, die du leistest, wo du sagst, die Vorlage ist einfach grottenschlecht und ich selbst mit meiner Übersetzung, also grottenschlecht ist vielleicht ein Tick zu viel, aber einfach schlecht oder das Buch funktioniert nicht und selbst in meiner Übersetzung kann ich da nicht viel rausreißen?
Man kann, also sagen wir mal so, als Übersetzer sollte man eigentlich den Anspruch haben, dass man sagt, ich möchte besser sein als der Autor.
Ja.
Ob man das schafft, ist natürlich eine andere Sache. Aber die schwierigsten Übersetzungen, finde ich, sind die, die schlechte Vorlagen geben. Ja. Wenn man dann also Texte bekommt, die sind wirklich grottenschlecht und man muss da noch versuchen, das irgendwie hinzubiegen, dass also lesbarer deutscher Text rauskommt. Ja.
Hm. Ich kenne das zum Beispiel, also das ist schon auch ewig Jahre her, relativ lange her, von Alf zum Beispiel, so eine Serie, die in den Original, also im USA gar nicht so erfolgreich war, aber Tommy Pieper, die Synchronisationsstimme, die haben auch so viele neue Witze reingebracht in der Übersetzung, dass es im Ausland halt viel, viel populärer war als im Inland. Und so kann ich mir das bei manchen Sachen halt auch vorstellen.
Man kann also als Übersetzer auch schlechte Texte oder jetzt mittelmäßige Texte wirklich sehr gut machen, verbessern und so weiter, das gibt's auch, ja. Wie gesagt, also man soll eigentlich den Anspruch haben als Übersetzer, mindestens so gut oder besser zu sein als der Autor. Und warum nicht?
Ist deine Frau denn eigentlich die Erste, die die Übersetzung liest? Wie ist das bei euch? Und gibt das erste ganz ehrliche Feedback?
Hält sich meistens raus.
Sicher ist sicher, oder was?
Und wenn es um den Asterix geht, habe ich sowieso so eine Geheimhaltungsstufe da, dass niemand da eingeweiht werden darf. Und meine Frau sagt, zum Glück hat sie ja Verständnis für, sie sagt dann auch, erzähl mir lieber nichts.
Ich will's. Muss man die Sachen dann wegsperren oder was? Nee, oder? Die
doch.
Übersetzen tatsächlich.
Ja, also ich musste seine Vertraulichkeitserklärung unterschreiben, die ellenlang ist. Und also in mein Arbeitszimmer darf dann keiner rein, ich darf keine Notizen rumliegen lassen und so weiter. Also das ist ganz streng geregelt.
Ist ja abgefahren. Ich kenne sowas sonst von so Auto, aus der Autoindustrie, wo manchmal Freunde von mir so Visualisierung machen, die dürfen dann auch nicht mit dem Handy rein oder sonst was, aber das ist bei Comics so ähnlich, das ist ja wirklich abgefahren. Ich habe noch eine Frage dazu, ist nicht direkt dazu, aber da du so viel halt dich mit den Geschichten so intensiv auch damit beschäftigst, die ganze Zeit und wahrscheinlich auch total viel dabei lernst, wie so eine Geschichte aufgebaut ist, was eine Geschichte gut macht, was lustig eine Geschichte macht. Hattest du schon vielleicht selber Ambitionen oder hast du vielleicht selber schon ein Buch bzw. Comic geschrieben?
Selber nicht, nee. Also ich hatte nie die Zeit dazu, ehrlich gesagt. Und wenn man hier im Avernaland wohnt, das ist weit weg von allem oder so, dann kann man auch nicht richtig in Kontakte knüpfen, um sowas mal. Würde mich eigentlich schon, oder hätte mich vielleicht mal gereizt, aber das ist ja auch eine ganz andere Arbeit oder so, also da sich da jetzt noch reinzuknien. Was ich gerne mal machen möchte, wäre ein Buch vielleicht über Asterix schreiben und so und die ganzen Hintergründe und so zu beschreiben.
Ja, also es war jetzt schon total interessant, gerade diese Sachen, die jetzt vielleicht auch sich dann nicht so ähneln sozusagen in der deutschen und der französischen Version, was dann an neuen Input reingebracht hast. Das ist echt super interessant.
Ja, es vielleicht nur um den Lesern auch zu sagen, es lohnt sich eben auch Lucky Luke und Asterix mehrmals durchzulesen, auch mal Sachen zu hinterfragen, Sachen zu googeln, so weiter. Man erfährt immer wieder Sachen, die man im Comic nicht vermutet. In Frankreich ist Comic als Kunstgattung voll anerkannt. Ja, dass in jeder Bibliothek, die französische Nationalbibliothek macht Ausstellungen über Asterix oder Lucky Luke und das wird hier als Kunstgattung geehrt. Und da steckt viel mehr drin, als der deutsche Leser oft denkt. Wenn man
ja, da wird man ein bisschen neidisch, ja, dass es so schön anerkannt dort ist.
Ja, wenn man zum Beispiel den letzten Lucky Luke Band, wie gesagt, das gelobte Land nimmt, da sind so viele versteckte Hinweise eigentlich auf das jüdische Leben zum Beispiel und solche Sachen drin, dass vermutet man halt nicht. Ich habe auch sehr lange recherchiert dafür und das ist allgemein so.
Hast du dann eigentlich so eine Art Kartei zu jedem Band oder jedem Buch, das du übersetzt hast, wo du sagst, also das habe ich jetzt noch erfahren, weil du sagtest, du hast vielleicht die Intention oder überlegst da vielleicht daran, so ein Buch zu schreiben, meine Arbeit als Übersetzer für Lucky Luke und Asterix. Fände ich auch spannend, ich wäre dabei, ich würde es lesen. Aber jetzt so eine Art Kartei, wo du sagst, das sind zum Beispiel Sachen kulturell, die ich geändert habe, damit es auf dem deutschen Markt funktioniert oder das steckt halt so geschichtlich dahinter, deswegen wurde die Geschichte so aufgezogen oder ist das alles nur Sache, die während des Übersetzungsprozesses funktioniert und du dir einfach in deinem Hinterstübchen behältst?
Ja, also ich habe da keine Notizen, die ich dann aufhebe oder so. Also ich habe das alles nur im Kopf gespeichert, ja.
Vielleicht noch die letzte Frage. Wie bekommst du nachher eigentlich, also bekommst du ein fertiges Buch, die Druckdateien oder bekommst du nachher nur den Text als Textdatei und übersetzt es dann? Oder wie muss man sich das so als Konsument
vorstellen? Also wenn, meistens beim Lucky Luke geht es nicht so dringend, also da bekomme ich dann schon das fertige Album, wenn das schon erschienen ist. Manchmal nur die jetzt mittlerweile die fertigen PDFs, also von den Bildern und so. Wenn das dringend ist, habe ich auch schon oft nur die Scribble-Bilder bekommen, also die Vorzeichnungen in Bleistift und muss danach dann arbeiten. Bei einem Lucky Luke habe ich sogar mal den Autor überholt. Also da ist die deutsche Übersetzung früher erschienen als das französische Original. Ja. Also da bekam ich dann zum Schluss die letzten Seiten nur noch als Skribbel. Also das war noch nicht mal vorgezeichnet, sondern das waren nur die
Die Skizzen, also die
Entwürfe. Skizzen, ja, also grob Skizzen und so weiter. Und der Redakteur dann in Deutschland meinte, ja, der Text, da ändert sich auch fast nichts mehr, glaube ich.
Das wollte ich gerade fragen, aber der bleibt dann aber auch. Ne? Also er wird dann nicht während des Zeichnens noch mal kleine Gags oder sowas.
Ja, so kurz bevor das dann in Druck kam, haben wir nochmal abgeglichen, dass der Text natürlich auch dann stimmt und so weiter. Aber wie gesagt, das war doch mein Stolz, dass also das dann schneller eigentlich noch in Druck gehen konnte als das französische Original.
Wie wichtig ist für dich das Bild eigentlich dazu? Also manchmal ist ja die Verbindung zwischen Sprache und Bild logischerweise gegeben. Achtest du dann eher darauf oder ist das schon mehr eine reine Übersetzungsarbeit?
Also nein, das Bild ist eben, deswegen ist das Comic-Übersetzen eigentlich noch eine eigene Gattung in der Übersetzungssparte. Man muss immer die Bezüge zum Bild haben. Also das geht nicht anders. Also wie gesagt, das ist eben auch die Schwierigkeit, wenn man übersetzt. Wir haben ja schon davon gesprochen, dass man die Textlänge einhalten muss, was der Prosa-Übersetzer eben nicht braucht. Aber man muss auch immer auch den Bezug zum Bild haben, sodass der Leser den Eindruck hat, dass der Text auch für diese Bilder geschrieben ist eigentlich, ja? Obwohl der dann völlig abweicht. Wenn man mal ein Beispiel nimmt jetzt, wie gesagt, beim letzten Lucky Luke, wie gesagt, jüdische Familie, die müssen über einen Fluss mit ihrem Planwagen und das ist der Red River. Aber die Brücke wurde von zwei Banditen abgefackelt. Jetzt sagt dann der Lucky Luke, wir müssen jetzt hier rüber mit dem Wagen, aber mit den schweren Bücherkisten, da geht das nicht, die müssen wir rüber tragen. Und er fragt dann den Opa, den jüdischen Opa, sind Sie bereit zu tragen? Und er sagt, ich habe mein ganzes Leben im Prêt-à-porter gearbeitet. Also das heißt
fertig zu tragen, also dieser Mode, ne?
Genau, weil der Mann ist natürlich Schneider, ein jüdischer Schneider, das typische jüdische Beruf. Das ist also ein Wortspiel zwischen tragen und schneidern und versteht dann im Deutschen keiner. Mhm. Aber daraus, was habe ich dann gemacht? Das ist, Lucky Luke fragt dann, weil er hatte sich vorher darüber schon gewundert, immer über diese ganzen jüdischen Vorschriften, dass man, was man essen darf, dies nicht essen darf, das nicht machen darf. Ja. Er sagt dann also, wir müssen durch den Fluss warten. Und er fragt dann den Opa, aber durchs Wasser warten darf man doch. Und der Opa sagt dann, solange man dabei nicht über den Jordan geht.
Ja, ist auch gut.
Das ist also ein anderes Wortspiel, hat dann aber einen Bezug zu einem Fluss und eine biblische Anspielung und so weiter. Das passt dann zu den Juden. Ist also ein völlig anderer Gag und passt aber auch zu der Situation mit dem Fluss, der davor ist, mit den Bildern und so weiter überein. Stehen Sie also, dass ich sage immer, wenn Leute kritisieren, das ist jetzt aber nicht eins zu eins übersetzt oder das ist doch gar nicht das, was drinsteht, dann sage ich, das ist doch das Schöne. Wenn du Französisch kannst, dann liest das französische Original, dann wirst du noch mal lachen, weil du ganz andere Gags dann drin findest, als in der deutschen Übersetzung.
Das wollte ich gerade sagen, du machst fast Lust darauf, beide Bände halt irgendwie parallel zu lesen, nicht um das eine oder andere vorzuführen, sondern um den maximalen Spaß aus diesem Buch zu holen. Also vielleicht sogar auch andere Sprachen noch irgendwie mit ins Buch zu holen.
Also so sehen das auch die Autoren. Sie sagen also, Bände wie Asterix und Lucky Luke, sie müssen Spaß machen, sie müssen zum Lachen bringen und dafür hat man halt alle Freiheiten. Es gibt die Geschichte muss natürlich dann kohärent sein, das muss dieselbe Geschichte sein. Also das Ziel ist eigentlich, dass der deutsche Leser den Eindruck hat, ein Original zu lesen und praktisch denselben Eindruck beim Lesen hat, den auch der französische Leser hat.
Ich hätte jedenfalls, um vielleicht jetzt hier langsam mal Schluss zu machen, nie gedacht, dass es so unterhaltsam und so informativ ist, sich mit, ich sag jetzt mal nur wieder abwertend, ohne das abwertend zu meinen, nur einem Übersetzer zu unterhalten. Ich glaube, wir werden das in regelmäßigen Abständen, vielleicht wenn mal die nächsten Asterix oder Lucky Luke Bände rauskommen, vielleicht nochmal nachholen. Einfach vielleicht um so Kleinigkeiten, wie du es jetzt gesagt hattest. Also dieses mit diesem Prêt-à-porter und diesen über den, was war's, Jordan zu schreiten und sowas. Also finde ich grandios, weil das macht vielleicht auch für den deutschen Leser dann nochmal Lust, eben dieses Album zur Hand zu lesen und noch ein zweites, drittes Mal zu lesen. Und ich hatte in einer anderen Ausgabe gesagt, es gibt ja auch Kreative, die sagen, also die lesen diese Bücher mit einer ganz unterschiedlichen Ausrichtung. Einmal achten sie nur auf den Text, einmal nur auf die Farbe, nur auf den Szenario. Und in dem Fall kann man es dann wirklich fantastisch auch nochmal lesen, nur aus der Perspektive des Übersetzers oder des Wortspiels, das hier verwandt worden ist oder auf den Inhalt so zwischen den Zeilen. Wenn so Anspielungen sind, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so auftauchen. Denn was du vorhin gesagt hattest mit dem Daltonismus, also dieser Rot-Grün-Schwäche, ich dachte, mir ist nie aufgefallen bis dahin, dass das alles halt andere Bezeichnung für diese Krankheit ist, sondern ich dachte, der versucht halt krampfhaft sich an diesen Daltonismus, ich wusste, worauf du hinaus, also nicht du, also wo das Buch hinaus wollte, und ich dachte die ganze Zeit, der sagt das halt immer so leicht schief, also weißt du, so irgendwie, er kommt nicht auf das richtige Wort, aber dass das alles Begriffe sind, siehst du, wäre mir komplett an mir vorbeigegangen.
Ja, das ist, wie gesagt, auch allgemein in diesen ganzen Alben. Selbst so ganze Sachen, die wo man denkt, das sind nur Sachen, die einfach so ausgedacht werden. Wie gesagt, zum Beispiel Lucky Luke, der fährt auf der Reise mit der jüdischen Familie durch eine Stadt, die heißt Shelm City. Das ist eine Anspielung auf eine kleine Stadt in der Ukraine. Das ist war eine Stadt, die hauptsächlich von Juden dann besiedelt war. Und es gab da in der jüdischen Tradition, in der ostjüdischen Tradition, ganz viele Witze oder ganze Witzbücher über Shelm City. Also die Leute von Shelm, das sind wie in Deutschland die Schildbürger. Mhm. Also dass er darauf anspielt, weil wenn man zum Beispiel dann zum Schluss fahren sie nach, das Ziel der Reise ist Pichipoi. Das ist auch eine Anspielung, die noch komplizierter ist. Also Pichipoi, also ganz anders geschrieben, also lautsprachlich, ist eigentlich im ostjüdischen Jiddisch ein Kaff, also ein kleines Dorf, also nicht mal ein Dorf, zwei Häuser und ein Hühnerstall. Also, dass sie zu dieser Stadt gerade reisen wollen, ist schon mal lustig. Aber das hat dann auch einen Hintergrund, weil als die im Zweiten Weltkrieg die französischen Juden deportiert wurden, da kamen sie in Nancy in so ein Sammellager erstmal. Und nach wurden die dann abtransportiert. Und immer wenn die Kinder gefragt haben, wo sind denn das auf einmal die und die Familie, wo sind die abgeblieben, dann wurde denen gesagt, die sind nach Pichipoi gefahren.
Okay.
Es gab also ein Buch damals, das ist in Frankreich sehr bekannt geworden, ist nach dem Krieg, wo ein Überlebender, das hieß dann Erinnerungen an Pichipoi, Also das ist dann natürlich...
Also das gibt es aber gar nicht in Wirklichkeit, Pitchy Boy. Das, ist nur so ein, das ist sowas wie bei uns JWD oder am Arsch der Welt sozusagen. Sowas könnte man sagen. Also
das ist eigentlich der ostjidische Ausdruck für JWD so ungefähr, ja. Okay. Aber das ist dann hineingeflochten. Also der Autor, der Jules, der hat sich wohl gedacht, man kann jetzt nicht in dem Lucky Luke Witze über die den Holocaust machen, darüber macht man keine Witze oder so, aber man muss trotzdem irgendwie eine Anspielung, einen Hinweis da drin haben. Man kann das auch nicht verschweigen oder es soll irgendwie was doch was drin sein. Und der hat das auf die Art dann so eingeflochten. Also wenn man so einen, allein schon der Name eines Städtchens hat dann 3 oder 4 Meter Ebenen, man dann graben kann und dann immer wieder was darunter findet noch.
Ich glaube, eine Anspielung gab es ja, ne, mit diesen Sheriff-Sternen. So. Das war ja so ein bisschen, also so eine, so ganz, ganz leicht, so, wo man auch ein bisschen fast geschluckt hat, als man diese Szene gelesen hat.
Genau, also das ist, wir haben uns da auch überlegt, also das soll, man darf dann an den jüdischen, den gelben Stern nicht jetzt mit so einem Hammer erinnern. Aber wir haben das auch drin gelassen, weil der gelbe Stern war ja auch schon immer, also schon vorher ein Symbol der jüdischen Kultur. Mhm. Und da ist eigentlich, das ist jetzt kein Gag, aber das Mädchen der Familie, das ist stolz, weil sie da jemanden in einem gelben Stern sieht und sagt, warum trägt er denn den Stern so einfach so offen rum? Denkst du, bei uns zu Hause, da würde man vielleicht sofort angefeindet als Jude. Und als sie dann hört, das ist der Sheriff, dann sagt sie, das ist ja toll, dieses Land, dass man... Also ich habe auch versucht, in der ganzen Geschichte so ein bisschen so einen wehmütigen Unterton zu bringen. Das ist ein bisschen wie der jüdische Humor. Der ist ja auch immer sehr witzig oder so, aber hat immer so einen kleinen wehmütigen Unterton dabei. Also ich muss übrigens an der Stelle auch noch meinen Freund Alex Rosner danken, ist ein alter Studienkamerad, der in Tschernowitz in der Ukraine geboren ist und mit dem ich dann zusammen studiert habe. Der hat mir dann geholfen, auch ein bisschen gerade auch bei dem Dialekt, also dem Tonfall der Juden und so weiter, ein bisschen dran zu arbeiten, dass das gut rüberkommt.
Hat gut geklappt.
Das hat mir auch sehr gut gefallen. Ich wollte gerade sagen, von beiden. Das war so ein Ton, der gut rüberkommt, irgendwie auch stimmig klingt nachher. Und ich bin halt immer wieder überrascht. Also, wie gesagt, als reiner Konsument, wenn man sich damit beschäftigt, kommt man halt früher oder später dahin. Aber wie viel dann doch auch so, ich sage es mal, geschichtliches Aufbereiten selbst in der Übersetzung mit drin steckt, was man so auf den ersten Blick gar nicht vermutet. Und ein Grund mehr, die Übersetzer mehr in den Fokus zu rücken und sie quasi so aus dieser, nicht des Nichtbeachtens hervorzunehmen. Weil, wie gesagt, man erwartet halt als Leser eine gute Übersetzung und kritisiert nur schlechte und merkt gar nicht, wie viel Arbeit dann letztlich da drin steckt und wie viel so auch abseits des eigentlichen Buches man sich wahrscheinlich etwas anlesen muss zur jüdischen Geschichte, zu diesem, ich sage es mal, um dieses Gefühl der Authentizität, das das Original wahrscheinlich hatte, auch im Deutschen zu erhalten.
Ja, man muss auch anpassen. Also man muss auch abschätzen können, ist das jetzt lustig im Deutschen? Kann man sich jetzt, finden die Deutschen das lustig? Ist das jetzt beleidigend, wenn man was nimmt? Also gerade bei der jüdischen Familie ist es ja natürlich ganz heikel. Aber es geht ja auch darum, wenn man zum Beispiel jetzt einen Akzent, britischen Akzent oder so weiter in einem Comic hat, sondern immer abschätzen können, ist das jetzt lustig oder ist es beleidigend, ja?
Ja, das ist, weil, also gerade in Deutschland, glaube ich, auch besonders schwer, weil da die Leute auch noch mehr darauf achten, natürlich gerade bei dem, also das jüdische Thema. Also ich kann mir vorstellen, dass dieses Buch auch besonders kompliziert war zu übersetzen, dass man da den Ton halt trifft.
Ja, manchmal sogar merkt man auch, wie kompliziert das ist, wenn man der jüdische Opa zum Schluss in dem Comic sagt, Lucky Luke, Sie sind der beste Führer, den es gibt.
Ach ja.
Übersetzt. Sagt man sich, Mist, dieses Wort kann man in dem Zusammenhang absolut nicht bringen. Und es gab, also wie gesagt, also da ist es natürlich, sagen wir mal, grob gesagt, aber es gibt auch andere Sachen, wo man dann sagt immer, muss ich jetzt hier abschwächen oder muss ich das ein bisschen anders formulieren? Gerade beim Akzent jetzt, den die jüdische Familie hat, ist das jetzt beleidigend, wenn die auch noch so jiddisch-ostdeutsch angehaucht sprechen oder ist es einfach nur lustig? Also wo ist jetzt die Grenze?
Ja.
Das muss man natürlich abklopfen, wie gesagt. Das ist, da hat mir mein Freund sehr geholfen, um zu sagen, ja, das so und so geht das und so. Das findet man auch als Jude so lustig. Ich glaube, der Jules hat das sogar vom Oberrabbiner in Paris gegenlesen lassen, um sicher zu sein, dass niemand da...
es keinen Ärger gibt.
Ja, irgendwie was dagegen sagen könnte und so. Also so weit bin ich jetzt nicht gegangen.
Okay, Daniel, du hast ja, glaube ich, gesagt, du bist soweit durch. Ich hätte noch mal ganz kurz zwei, also eine sehr kurze und eine vielleicht ein bisschen längere Frage noch mal. Und zwar vielleicht deine Lieblingsfigur aus den ganzen Figuren, die du hier übersetzt. Also ist es auch so wie bei den meisten Lesern vielleicht so jemand wie Averill oder bei... Asterix vielleicht so jemand wie Obelix oder hast du irgendwie eine ganz andere Figur, wo du auch probierst, wo du dich schon freust, dass du wieder sozusagen seine Sprechblasen übersetzen kannst, weil du irgendwie seine Sprache besonders magst oder seine Gags oder so?
Das eigentlich nicht. Ich nehme das immer, wie es kommt. Also ich nehme es immer eins nach dem anderen. Das ist vielleicht Jean-Yves Ferry, also der Texter von Asterix, der meinte auch mal, also wenn man daran arbeitet, findet man da selber, lacht man selber nicht, also man findet das nicht lustig, man nimmt es einfach
echt
als Herausforderung und setzt sich da dran und versucht Lösungen zu finden und so sehe ich das auch. Ja.
Ja, stimmt schon, ein Witz kann oder nicht nur kann, sondern ist natürlich auch Arbeit, wenn man ihn selber erstmal konstruieren muss. Also, ne?
Und das, genau, das ist echt Arbeit, ja, und ich habe immer nur die Herausforderung im Kopf und ich lese das erstmal und denke sofort, wie mache ich das jetzt, wie kann ich das umsetzen? Welche Lösung kann ich finden? Für mich ist das dann interessante natürlich, spannende Arbeit, aber ich lustig jetzt nicht. Und ich nehme das immer, wie es kommt. Also es ist immer wieder eine andere Herausforderung.
Aber du magst ja trotzdem wahrscheinlich einen Charakter besonders, oder?
Also Jolly Jumper ist natürlich immer witzig, weil der sehr trockene Bemerkungen nebenbei macht. Den habe ich.
Und außer dann auf einmal bei Jolly Jumper antwortet nicht, das war ja eine ziemliche Überraschung, dass er auf einmal gar nichts zu sagen hat. Und natürlich auch bei der Mann, der Lucky Luke erschoss, da hat er ja auch, glaube ich, gar nichts gesagt. Ne?
Genau, das sind ja zwei Hommagebände. Also Lucky Luke ist ja 70 geworden letztes Jahr und der französische Verlag wollte dann das ein bisschen feiern, indem er dann gesagt hat, wir machen nicht nur einen normalen Lucky Luke-Band, sondern auch noch zwei Hommagebände von Autoren, die eigentlich nichts mit dem Lucky Luke-Universum zu tun haben. Das sind also Bände, die, sagen wir mal, ausgekoppelt sind. Die sind jetzt, gehören eigentlich nicht zu der normalen, zu den normalen Asterix Lucky Luke-Geschichten. Ich komme jetzt auch schon durcheinander. Wenn man 450 Comics übersetzt hat, dann weiß man nachher manchmal auch nicht mehr, was. Und die beiden Autoren jetzt, also Jolly Jumper antwortet nicht und der Mann, der Lucky Luke erschoss, behandelt eigentlich zwei Fragen, die sich der Leser stellen könnte. Die erste Frage, die oft immer aufkommt, ist, warum raucht Lucky Luke nicht mehr? Das wird also behandelt in Der Mann, der Lucky Luke erschoss. Da gibt es also die Auflösung dieser Frage. Der zweite ist eigentlich, die zweite Frage, die man sich stellen könnte, ist, wieso spricht Lucky Luke dauernd mit seinem Pferd? Also warum spinnt der oder so? Ja, das wird eigentlich in Jolly Jumper antwortet, nicht thematisiert.
Mhm.
Die Frage bleibt auch ein bisschen offen in dieser Geschichte, aber man kann sich schon tiefen psychologische Fragen stellen, wie wenn ein Cowboy monatelang alleine in der Prärie mit seinem Pferd zusammen ist, kommt er dann noch mit geistig ganz unbeschadet daraus wieder raus?
Da wird man etwas wunderlich.
Wie findest du persönlich diese beiden Hommagebände von Lucky Luke? Also wir beide sind ja unheimlich begeistert, weil sie auch gerade mal so aus diesem üblichen, ich sage jetzt mal Trott, ohne das abwerten zu meinen, ausbrechen und eben, wie gesagt, so Sachen ausloten, die man sonst vielleicht gar nicht so auf dem Radar hat. Magst du
das? Ja, genau. Mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht. Also das, wenn man dann auch liest, also wenn man, ich glaube, die drei Bände, die letztes Jahr erschienen ist, man liest, also das gelobte Land ist ja eigentlich in dem Duktus von einem normalen Lucky Luke gehalten. Die beiden anderen Bände, die Hommagebände, sind auch sprachlich ganz anders. Ja? Das ist gerade das Spannende auch beim Übersetzen, dass man sich anpassen muss. Und mir macht das natürlich auch Spaß, aus dem üblichen Trott auszusteigen und mal einen ganz anderen sprachlichen Duktus da einzuführen.
Also mir ging es so, dadurch, dass ich Jolly Jump beantwortet nicht und dann das gelobte Land wirklich sehr zeitnah gelesen habe, dass bei mir das gelobte Land, als ich das las, da ganz oft das Gefühl hatte, dass ich da fast über Lucky Luke unfreiwillig lachen musste, wenn er mit Jolly Jumper und so gesprochen hat, weil ich halt immer noch so ein bisschen im Hinterkopf hatte, dass er ja vielleicht wirklich so dieser verrückte Cowboy ist oder so, dieser Wunderliche. Das fand ich ganz, ganz witzig, aber so soll es natürlich eigentlich nicht sein. Aber ja, also bringt jedenfalls nochmal so die Hommagen, bringen nochmal so ein bisschen so einen anderen Blick auf diese ganze Geschichte, auf Lucky Luke auch.
Genau, was nämlich eigentlich das Seltsame ist, dass gerade die Helden von so einer Serie ja eigentlich sehr wenig behandelt werden in den Geschichten. Wenn man eine Lucky Luke-Geschichte hat oder eine Asterix-Geschichte, wird eigentlich sehr wenig über die Hauptpersonen erzählt.
Genau das Gleiche habe ich bei der Rezension über Jolly Jump beantwortet nicht gesagt. Ich habe gesagt, es ist so albern und so eigentlich so eine, wie soll ich sagen, so eine Persiflage. Und trotzdem haben die Charaktere dort mehr Tiefe als in den normalen Bänden, habe ich gesagt. Genau. Irgendwie, dass sie trotzdem mehr behandelt werden, obwohl es eigentlich alles, ja, eigentlich Witze sind oder Gags. Ja.
Also das sind eigentlich dann Bände, in denen jetzt nicht mal, wie gesagt, das gelobte Land, es ist jetzt die jüdische Familie, die eigentlich im Mittelpunkt steht, oder in anderen Bänden sind es manchmal oft die Daltons, die im Mittelpunkt stehen und so weiter, aber eigentlich Lucky Luke eigentlich nie. Und da sind ein, zwei Bände, in denen die ganze Sache eigentlich nur um Lucky Luke kreist und nicht um irgendwelche Nebenfiguren.
Ja, das war auf jeden Fall mal sehr erfrischend und schön. Ich freue mich auch schon auf den dritten Band. Genau, jetzt wäre also nochmal meine letzte Frage, ob du eigentlich selbst Comic-Fan bist und wenn ja, was du als letztes vielleicht gelesen hast oder was dein Lieblingscomic ist.
Natürlich bin ich auch Comic-Fan, weil man das gerne lesen muss, um das gut zu übersetzen, denke ich.
Ja, aber liest du dann auch so eher so eine, man würde jetzt vielleicht in Richtung Funny das nennen, Lucky Luke und Asterix, oder liest du dann auch so ernsthaftere, irgendwie, weiß ich nicht, Graphic Novel würde man es in Deutschland nennen, oder was sind sozusagen deine Lieblingscomics?
Ja, es wird vielleicht viele wundern, ich bin eigentlich, am liebsten lese ich, bin ich im Fantasy-Bereich, Lost von Troyes und solche Sachen, die Trolle von Troyes, aber ich natürlich auch andere Sachen, auch Fennis und so weiter. Also ich bin da jetzt nicht festgelegt oder so, aber natürlich lese ich auch Comics, ja.
Auch in meiner, auch vor allem französische auch, ne?
Dann. Ja, ich bin immer noch auf die französischen Comics eigentlich gepeilt. Also irgendwie habe ich so nicht den richtigen Zugang zu Mangas und den amerikanischen Geschichten. Also lese ich auch zwischendurch mal oder so, aber wirklich am liebsten habe ich die französischen Comics, ja.
Aber könntest du festlegen, woran das liegt für dich jetzt?
Ist vielleicht einfach nur generationsbedingt, dass man damit aufgewachsen ist und da dann psychologisch den besten Zugang dazu hat.
Aber ich, und du bist natürlich vor Ort auch, ne? Das ist natürlich bestimmt auch eine Sache, dass man da, also keine Ahnung, dem Französischen auch wahrscheinlich sehr nahe ist. Und es ist ja nun mal auch so ein riesen Comicland. Wie du schon meintest, ist auch einfach toll. Du gehst in ein Comic-Museum oder sowas, kann man gehen. Das ist einfach cool.
Genau, ja. Also war für mich eine Offenbarung hier, als ich nach Frankreich gekommen bin. Und ich sprach zu Anfang auch eigentlich kein Französisch, hab's also noch nicht mal in der Schule gehabt. Und
wow.
Ich habe mir das dann hier angeeignet und zum großen Teil halt mit Comics, weil wenn man ein bisschen die Sprache beherrscht, aber noch nicht so perfekt, da ist es toll, Comics zu nehmen, um die Sprache zu lernen, weil man erstmal kurze Texte hat, die Bilder das unterstützen und so weiter. Und damals, vor 30 Jahren, waren auch die Zeit, in dem damals der französische Comic so explodiert ist, wo ganz viele neue Talente dann berühmt wurden und so weiter. Das war eine spannende Zeit auch. Vielleicht bin ich da zur richtigen Zeit auch eingestiegen in die Sparte als Übersetzer, weil damals ganz viele Comics in Deutschland auch übersetzt wurden. Ja, und wie gesagt, das ist wahrscheinlich psychologisch, dass man da damit dann mehr Affinität hat.
Mhm. Okay, also danke auf jeden Fall erstmal für diese ganzen coolen Anekdoten, also jetzt vor allem über das gelobte Land, was wir auch hier vorstellen werden. Das war wirklich sehr, sehr interessant. Was wirklich jetzt auch nochmal irgendwie erleuchtend war, ist jetzt, dass man wirklich gemerkt hat, dass viele dieser Gags gar nicht im Original enthalten waren. Das ist einem gar nicht so als Leser so unbedingt bewusst. Und das Witzige oder eigentlich auch das Traurige ist natürlich so ein bisschen, dass ohne dich hätten wir es jetzt auch, man merkt es ja sozusagen gar nicht, welcher Gag jetzt sozusagen ein Original Gag ist, ein Gag des Originalautoren oder welcher Gag jetzt von dir ist. Das ja, ist schade. Also man könnte auch stundenlang einfach jedes Buch durchgehen mit dir zusammen und du sagst dann immer zu jeder Sprechblase gibt es wahrscheinlich so eine Anekdote oder so fast oder zu jeder Seite mindestens. Also war sehr, sehr erleuchtend und vielen Dank nochmal.
Genau, auch vielen Dank von mir.
Das hat mir Spaß gemacht, das Gespräch.
Und wie Helge schon angedeutet hat und ich schon mal angedeutet hatte, ich hätte mir nie vorgestellt, dass es dann letztlich so einen interessanten Podcast ergibt. Ich hoffe mal, dass das die Hörer ähnlich empfinden. Gerne in die Kommentare eure Meinung dazu. Und ich klinke mich jetzt einfach mal ein. Wie gesagt, wenn was Neues rauskommt, was du übersetzt hast, wir werden nochmal auf dich zurückkommen. Wir hatten ja am Anfang gesagt, naja, so 20 Minuten, 30 Minuten maximal ist jetzt nicht ganz geworden. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Und ich hoffe, dass wir dir mit hier auch so ein bisschen etwas gerecht werden, denn wie gesagt, seit etlichen Jahren quasi im Verborgenen zumindest, wahrscheinlich für 99,9% der Comic-Konsumenten, die dich gelesen haben, hier mal so ein wenig ins Recht Licht gerückt. Also auch nochmal vielen Dank.
Danke sehr auch, ja. Und ja, bis bald. Und ich hoffe, es macht den Lesern vor allem Spaß. Man soll drüber lachen.
Ganz bestimmt.
Ich glaube auch, das macht's denen. In diesem Sinne, vielen Dank und ja, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.
Dankeschön nochmal. Tschüss.
So, also wie gesagt, hat etwas länger gedauert. Ich hoffe, du nimmst uns das nicht übel, aber das hat so toll geklappt im Fluss irgendwie. Ich fand das so erheiternd, so erleuchtend auch. Und ja, wie gesagt, wenn du mal nächstes Jahr wieder die Zeit findest für ein Stündchen für uns, wir wären dabei.
Gerne. Also
genau. Vielleicht können wir nächstes Mal ja wirklich mal das Experiment machen, dass wir einfach ein Buch besprechen und du dich dann einfach immer einhakst. Vielleicht ist das wirklich eine ganz gute Idee.
Ja, wenn das nicht so ausufert. Also, wenn ich mal anfange zu reden, dann nimmt das manchmal kein Ende.
Bisher war das sehr, sehr sympathisch. Meisten, ich wollte gerade sagen.
Genau. Und die meisten Hörer, die freuen sich auch immer, je länger der Podcast, desto besser, wird immer geschrieben und gesagt, ja.
Das freut mich jedenfalls, wenn die Leute sich so dafür interessieren, dass sie auch dabei bleiben, ja. Ja, wir können sowas mal machen, aber wie gesagt, bei Asterix oder sowas, wird das so ausufern, das wird nicht.
Dann würde ich sagen, machen wir einfach irgendwann nochmal einen extra kleinen Podcast, vielleicht zu einem Album, Alben von Asterix und dann passt das vielleicht noch besser rein.
Einen älteren Lucky Luke, da ist es nicht ganz
so. Wo dir nicht mehr so viel einfällt.
Ja, also es ist eigentlich ja so, Lucky Luke hat ja nicht diese Wortwitze drin früher, die ja. Das hat eigentlich einen ganz prosaischen Hintergrund. Was könnte eigentlich überraschen, weil Goscinny, der Asterix ja gemacht hat, der hat ja auch Lucky Luke getextet. Und trotzdem sind da nicht diese ganzen Wortspiele und so drin. Das erklärt sich dadurch, dass Morris, also der Zeichner von Lucky Luke, ja, der war Flamme. Und hat Lucky Luke für Spirou gezeichnet, das ja eine belgische Comiczeitschrift ist. Und da erschien dann immer jede Woche meinetwegen zwei Seiten Lucky Luke und die erschienen dann immer gleichzeitig in der französischen und der flämischen Ausgabe. Wenn dann der Goscinny also jetzt sein Szenario geschrieben hat oder so, dann musste der Morris das also ins Flämische noch übersetzen und um dann diese beiden Versionen dann abzugeben. Und Morris war wohl kein Übersetzer halt. Und der hat dann eben Goscinny gesagt, bloß keine Wortspiele drin, keine... ja. weil er dann nicht wusste, wie er das ins Flämische kriegen soll.
Ja, so wahrscheinlich können wir, wie gesagt, noch Stunden so weiterreden. Das ist, und ich hoffe auch, dass es den Hörern dann tatsächlich so gefällt, wie es uns gefallen hat. Das ist wieder interessanter, kleine Anekdote.
Wie gesagt, man kann Stunden drüber reden, ja. Ja, den meisten Leuten ist es nicht klar, was für eine Arbeit das macht. Wie Karl Valentin sagte, Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit.
Ja, das ist ja das. Ich sage ja, das ist echt das Problem, dass wirklich so im Schatten stehen und nur gescholten werden, aber selten gelobt werden. Und es ist wirklich ganz, ganz selten. Ich glaube, jetzt erst in den letzten Jahren kommt so ein bisschen auch der Fokus darauf, dass Übersetzer halt auch die entsprechende Aufmerksamkeit bekommen.
Das schon, also jetzt, das stelle ich jetzt auch fest, also in den letzten 3-4 Jahren oder so auf einmal bekomme ich öfter Anfragen auch von Zeitungen und so weiter, die dann Fragen stellen zu den Comics, die ich gemacht habe und so, und die auch ernsthaft nachfragen. Das ist mir früher nie passiert. Also es scheint doch in letzter Zeit auch ein Bewusstsein auch entstanden zu sein, dann, dass sowas dann halt übersetzt, man sich dann dafür interessiert, wie ist das jetzt übersetzt, was gibt es da für Hintergründe, wie macht man das und so.
Also bei Romanen ist es ja auf jeden Fall immer so, und ich glaube doch auch bei Comics, oder? Dass man zum Beispiel bei Amazon den Originalautor im Titel hat, aber auch den Übersetzer. Also es ist schon, man wird schon so ein bisschen prominenter jetzt aufgeführt, alleine schon durch die Suchmaschinen.
Ja, da muss ich sagen, ich bin ja nicht so ein Amazon-Fan, aber das muss man loben.
Das machen sie gut, ne?
Dass die mindestens immer den Übersetzer nennen. Das ist eigentlich, was unser Übersetzerverband versucht, auch schon seit zig Jahren durchzukriegen, dass man die Zeitungen verpflichten sollte, also wirklich verpflichten sollte, immer, wenn sie eine Rezension schreiben, auch den Übersetzer zu nennen. Und eigentlich kämpfen wir darum, dass in der Rezension sollte eigentlich mindestens immer ein Satz dann stehen über die Übersetzung. Also ist die Übersetzung jetzt gut oder so, damit der Leser eben auch merkt, dass es eine Übersetzung ist. Denn.
Ah, aber das ist immer das Schwierige. Also ich meine, wie kann eine Zeitung schreiben, eine Übersetzung ist gut, wenn sie gar nicht die Originalübersetzung kennt? Also man kann einfach, das fällt, würde mir auch schwerfallen. Also ich meine, man kann sagen, liest sich super, ist super, aber ist es sozusagen die, ja, aber wahrscheinlich, stimmt schon, es muss ja die Übersetzung sein, wenn es sich gut liest, klar.
Ja, eben. Also, dass man wenigstens sagt, es ist der Übersetzer hat gute Arbeit geleistet, liest sich prima oder sowas, ja. Mhm. Ruhig auch schreiben, wenn etwas mal schlecht ist, ja, weil das sollte ja auch, wir Übersetzer haben auch ein Interesse daran, dass man die Leser im Bewusstsein entwickeln, dass es auch schlecht sein kann und dass man dann auch, sagen wir mal, Druck auf die Verlage dann ausübt darüber, dass die sagen, man muss auch Qualität bringen können, man muss den Übersetzer vielleicht mal anständig bezahlen oder dem Zeit lassen und so weiter, dass ein Bewusstsein dann entsteht, dass auch die Übersetzung gut sein soll. Ne?
Aber hier, also wirklich bei Amazon, das muss man schon sagen, hier steht dann Lucky Luke 95, das gelobte Land von HD und Klaus Jürgen. Also das beide Namen gleich prominent. Man wüsste jetzt nicht, wer der Autor eigentlich ist und wer der Übersetzer ist. Also echt gut gemacht. Also
die, wie gesagt, das ist auch eine Forderung eigentlich des Übersetzerverbandes. Eigentlich sollte, also das ist das Ziel halt, man will erreichen, dass eigentlich der Übersetzer auch immer vorne auf dem Cover draufsteht.
Mhm.
Also das ist dann ja auch für den Leser eigentlich wichtig, wenn man ein Buch kauft. Man kauft ja eigentlich den Text des Übersetzers. Man kauft ja nicht einfach nur den Autor, sondern man kauft auch die Übersetzung.
Mhm.
Der Leser sollte auch gleich wissen, das ist von dem und dem übersetzt, ja.
Aber ich glaube, das ist auch eine Aufgabe des Verlages. Also mir ist es so gegangen, zum Beispiel, weil wir es ganz am Anfang schon mal angedeutet hatten, mit diesen Lettern, also diesen Sprechblasen befüllen, um es mal ganz einfach auszudrücken. Erst nachdem ich ein Interview mit einem Letterer gemacht habe und festgestellt habe, dass da ja doch ein bisschen mehr ist, als nur, wie wir es immer sagen, so Textbausteine in eine Sprechblase zu basteln, bekommt man auch als Leser ein Gespür dafür, was dahinter steckt. Und wenn der Verlag oder das vielleicht nicht so ins Licht drückt oder sagt, pass auf, wir haben den Übersetzer, der macht das schon seit Jahren und feiert, also feiern übertrieben, aber zelebriert das auch so ein wenig, dann bekommt der Leser das auch gar nicht so mit, weißt du, und dann ist dein Name steht ja auf diesen Bänden vorne auch nirgendwo drauf, sondern oder meistens dann irgendwo im Kleinen, im Klappentext irgendwo unten. Man muss schon gucken, wo du stehst dann, ne? Und das ist halt so der Punkt, auch seitens des Verlages, dass man da vielleicht noch einiges besser machen kann, dass man eine gewisse, wie du schon sagtest, so eine Awareness, also so eine, wie sagt man das auf Deutsch, so eine...
Ja, so ein Gütesiegel praktisch, ja. Also wenn man sagen kann, das ist von dem und dem übersetzt, dass der Leser dann auch sagen kann, das kann man jetzt wieder kaufen und so. Ja, es gibt natürlich Fangruppen, Fangemeinschaften, wo das Bewusstsein da ist, also die dann diskutieren und so weiter. Das kann einem manchmal auch Angst machen. Wenn, als ich den ersten Asterix übersetzt habe, da, also es war, ist jetzt 12 Jahre her, ja, natürlich, und da ist man natürlich erstmal froh, man sagt sich, ja, super, das ist eine tolle Herausforderung, man setzt sich dran. Und dann, als ich mittendrin war in der Arbeit, dachte ich mal, ich google mal, was überhaupt über den Asterix jetzt erzählt wird und so. Dann kommt man dann auf so Fan-Diskussionsrunden, wo dann schon gesagt wird, ah, ich habe gehört, der Jürgen soll jetzt den Asterix machen. Was hat er denn schon vorher gemacht? Ist er denn gut? Und was... kann man auch fast Angst bekommen und sagen, oh Gott, wenn ich jetzt hier irgendwas vermassele, dann bin ich für ewig aus dem Geschäft heraus. Ne?
Aber du hast es gut gemacht, bist ja jahrelang jetzt schon wirklich gut im Geschäft dabei.
Ja, anscheinend mache ich es nicht falsch, ja. Wenigstens das. Aber es ist unglaublich, was man, um mal eine Anekdote zu bringen, als ich, kann ich jetzt ja drüber reden, dabei war, welcher Band war das jetzt? Das war bei den Pikten Band. Genau.
Vorletzte, ne, glaube ich.
Der vorletzte Band, ja. Da, okay, da war jetzt eine Figur, nannte sich Numerus Clausus. Genau, in Pikten. Und erstmal dachte ich, ja, prima, mal ein römischer Name, den man einfach so beibehalten kann. Dann. Ich steck das natürlich auch ab, ist der schon mal vorgekommen, der Name, war auch noch nicht drin. Und dann hatte ich ihn erstmal in meiner Übersetzung drin und dann praktisch ganz zum Schluss oder so, das war jemand vom Verlag, ja, der hat mich darauf hingewiesen, dass der Name schon mal vorgekommen ist, also nur einmal, und aber in getrennter Schreibweise, Numerus Clausus, ja. Und ich habe dann mit dem Redakteur gesprochen und gesagt, der Name ist schon mal vorgekommen, da muss ich mir jetzt noch einen neuen ausdenken. Und der Redakteur davon, Erhaber, meinte dann, ach, was muss das denn jetzt sein? Das fällt doch keinem auf.
Doch, ein kritischer Satz.
Und ich meinte, doch, den Fans fällt das auf.
Die Fans.
Ja, jetzt war das dann so, im Sommer wurden im Le Monde, das ist die französische Zeitung, die haben dann in den Sommerferien eine Artikelserie über den neuen Band, der erscheinen sollte, 2 Monate später dann gebracht. Und da waren dann 4, 5 Panels, also Kästchen, schon abgedruckt in der Vorzeichnung. Und in einem von diesen Panels kam dann auch der Name Numerus Clausus dann. Also ich habe das dann mal verifiziert in dem Diskussionsforum. Le Monde hat morgens um 6 Uhr diesen Artikel mit diesem Panel ins Internet gestellt. Das hat nicht mal 40 Minuten gedauert, dann hatten die Fans schon das gecheckt und rumgemailt, da sind Sachen über den neuen Asterix erschienen. Und das war dann 20 Minuten später, hat dann eine geschrieben, Numerus Clausus, den Namen gab es schon mal in dem und dem Band. Hoffentlich hat der Jürgen sich da was anderes ausgedacht.
Ist ja krass.
Also das ist, um mal so jetzt beschreiben, welchen Druck man eigentlich bei Asterix dann hat, also wie das von den Fans dann gegengecheckt wird.
Der war damals, dieser Numerus Clausus, war dann im Original, hatte der dann einen anderen Namen, da war sozusagen die deutsche Übersetzung einfach nur Numerus Clausus, okay.
Genau, also den konnte ich dann nicht, das ist eben auch die Sache dann, wenn ein Name schon einmal irgendwo erschienen ist, in den alten Asterix-Bänden, dann muss ich mir was anderes dann einfallen lassen. Man kann nicht zweimal denselben Namen wiederholen. Mhm. Was habe ich da jetzt genommen? Ich weiß nicht, ich muss mal nachchecken. Ja, also da ist auch schon ziemlicher Druck eigentlich dann, gerade bei den Fans und so weiter dahinter. Die meisten Leser lesen drüber weg, aber es gibt dann doch schon Bewusstsein bei vielen Leuten, dass es dann den Übersetzer gibt und ob der gute Arbeit leistet oder nicht.
Ja, hat jetzt doch noch mal ein bisschen länger gedauert, aber ich glaube, es war es wert. Genau, dann ja, nochmal vielen Dank, würde ich sagen. Oder Daniel, du hast auch nichts mehr, ne?
Nee, momentan nicht. Wir müssen das dann auch irgendwie...
Momentan ist gut.
Naja, wir heben uns das auf, wie gesagt. Das genau, muss ja nicht auch nicht gleich, aber im nächsten Jahr oder wenn was rausgekommen ist. Ich finde das einfach unheimlich spannend. Du merkst ja selber, man kommt so von einem zum anderen und findet gar kein Ende. Und das hätte ich mir gar nicht so gedacht im Vorfeld. Das ist ja, um das nochmal wiederzuholen.
Gut, wie gesagt, irgendwann schreibe ich mal ein Buch drüber.
Gerne. Wir sind die ersten Käufer.
Stellen wir auf jeden Fall dann vor, auch zusammen mit dir.
Prima.
Na gut. Dann
super, herzlichen Dank.
Nochmal vielen, vielen, vielen Dank.
Keine Ursache. Bis bald.
Ja,
tschüss. Bis bald, ja, danke. Tschüss.